Ich darf euch auch heute Morgen ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass wir zusammen sind, dass wir über Gottes Wort nachdenken dürfen und unter anderem auch in diese Tiefe einsteigen dürfen, von der wir gerade gesungen haben. Und ich will gerne einsteigen mit einer persönlichen Frage, die da lautet heute Morgen: Wie läuft's bei dir? Das ist vielleicht eher so eine Frage, die jungen Leute so stellen würden, ja, so zugegebenermaßen. Es meint eigentlich nichts anderes wie: Wie geht es dir? Läuft dein Leben momentan eher gut oder läuft es momentan eher schlecht? Und ich weiß nicht, was du aktuell auf diese Frage antworten würdest, ob du sagst, also ja, ich bin eher auf Erfolgskurs gerade. Also es läuft beruflich eigentlich ganz gut und die nächste Gehaltserhöhung steht an. Finanziell bin ich ganz gut abgesichert, ich brauche mir keine großen Sorgen machen um verschiedene Dinge. Ich kann mir sogar so manches leisten, wovon ich früher nur geträumt habe. Meine Kinder, die gehen auch einen ganz guten Weg. Meine Ehe läuft, soweit es geht, eigentlich harmonisch. Und ich habe gewisse persönliche Ziele erreicht und freue mich. Der nächste schöne Urlaub steht vielleicht an. Mein Fitnesslevel ist auch soweit ganz in Ordnung. Und eigentlich bin ich ganz zufrieden. Mir geht es eigentlich ganz gut. Oder ob du eher sagen würdest, mein Leben, das geht gerade eher bergab. Du bist geplagt von alltäglichen Sorgen, vielleicht finanzieller Knappheit, von Krankheit, von körperlicher Einschränkung. Du hast vielleicht Dinge gerade im Leben verloren, ja, Verluste, die dir zusetzen. In der Familie läuft es auch gefühlt alles andere als gut. Es läuft vieles schief, der nächste Konflikt ist schon vorprogrammiert. Du hast vielleicht gewisse Sehnsüchte, die unerfüllt bleiben und leidest unter Dingen wie Einsamkeit oder vielleicht auch gewissen Ängsten. Und du kämpfst dich so Tag für Tag durch und erlebst gefühlt einen Misserfolg und eine Herausforderung nach der anderen. Und ich glaube, so ziemlich jeder von uns kennt sowohl die Sonnen- wie auch die Schattenseiten des Lebens. Und ich weiß nicht, wo du dich gerade eher siehst. Ja, vielleicht auch irgendwo so ein bisschen dazwischen. Aber egal, in welcher Beschreibung du dich gerade wiederfindest, ich will eine weitere Frage stellen. Und zwar: Wie ist der Zustand deines Herzens? Oder anders gesagt, was ist dein geistlicher Zustand? Es ist ja höchst interessant, dass sowohl Misserfolg wie auch Erfolg unsere Herzen auf die Probe stellen. Vielleicht ist das nicht immer so ganz bewusst und die Ausprägungen davon können auch unterschiedlich sein, aber Fakt ist, der Umgang mit Erfolg und Misserfolg ist Herzenssache. Und das Volk Israel, das erlebte beides, eine gewisse Art von Misserfolg wie auch von Erfolg. Und jetzt sind wir gerade im Sommer ja nicht in der Predigtreihe und den Römerbrief haben wir erfolgreich letzte Woche abgeschlossen. Aber ich habe mir überlegt, ich mache eine zweiteilige Predigtreihe heute und Ende August über 5. Mose 8. Und heute wird unser Thema lauten: Vom Umgang mit Misserfolg und Herausforderungen. Und es geht um 5. Mose 8, die Verse 1 bis 6. Und beim nächsten Mal geht es dann um Umgang mit Erfolg. Und ich finde gerade diese Dynamik in dem Kapitel in 5. Mose 8, die ist so spannend, ja, weil da sieht man sowohl die herausfordernden Seiten wie auch die blühenden Seiten, die da im Leben thematisiert werden. Und immer wieder mittendrin geht es ums Herz. Jetzt ist diese Dynamik nicht nur im Volk Israel zu finden, sondern auch in unserem Leben. Und auf welcher Seite du auch immer dich wiederfindest, ich glaube, dass dieser Text in 5. Mose 8 uns ganz hilfreich sein kann für unser Hier und Heute und auch für unsere Zukunft, dass wir Dinge mitnehmen können, wie wir umgehen mit Misserfolg oder halt auch Erfolg. Und es geht heute und auch dann Ende August um dein und mein Herz. Ich lese uns diesen Predigttext aus 5. Mose 8, die Verse 1 bis 6 einmal vor. Und darum soll es heute Morgen dann, wie gesagt, gehen. 5. Mose 8, die Verse 1 bis 6. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Wir wollen anhand von diesem Text uns drei Punkte heute Morgen anschauen, die uns helfen sollen zu einem gottgefälligen Umgang mit Misserfolg und Herausforderungen. Und das Erste, was wir uns heute Morgen anschauen wollen anhand dieses Textes, ist der Punkt Lerne aus der Vergangenheit. Es geht um Vers 1 und die erste Hälfte von Vers 2. Nun müssen wir einmal ein bisschen den größeren Zusammenhang verstehen und uns vor Augen führen, in den diese Verse hineinkommen. Mose ist seit 40 Jahren mit dem Volk Israel in der Wüste unterwegs zu diesem Zeitpunkt. Und das war diese Strafe und diese Konsequenz, die Gott gegeben hat, weil sich das Volk damals geweigert hat, ins verheißene Land nach Kanaan einzuziehen. Gott hatte diese Kundschafter ausgesandt und das Volk, als sie zurückkamen, hat sich das Volk dagegen gesperrt. 4. Mose 13 und 14, kann man so ein bisschen den Hintergrund nachlesen. Das heißt, sie sind nicht dem Herrn nachgefolgt und haben nicht auf seine Führung Acht gegeben, sondern haben sich geweigert, sind im Unglauben geblieben und haben damals nicht das Land Kanaan in Besitz genommen. Und daraufhin schickte Gott sie 40 Jahre in die Wüste. Und nun kommen diese 40 Jahre zu Ende und der Einzug in dieses verheißene Land Kanaan, das steht schon bald bevor. Die gesamte Generation von den Leuten damals, die über 20 waren, die sind mehr oder weniger verstorben. Und jetzt soll die nachwachsende Generation in dieses verheißene Land Kanaan einziehen, inklusive Kaleb und Josua, damals diese Kundschafter, die treu gewesen sind. Wie gesagt, 4. Mose 13 und 14. Ganz besonders bitter ist die Situation, zumindest zu diesem Zeitpunkt, soweit man das sagen kann, für Mose, der selbst nicht mit ins verheißene Land Kanaan einziehen darf, weil er sich vor den Augen des Volkes gegen Gott versündigt hat. Ich habe diese Stelle mit angeschrieben, 4. Mose 20, kann man das nachvollziehen. Er darf zwar am Ende seines Lebens noch einen Blick in dieses verheißene Land werfen, kurz vor seinem Tod, aber er durfte nicht mit hineingehen. 5. Mose 34 sieht man das. Jetzt wusste Mose seit 4. Mose 20 eigentlich schon sehr genau, dass er als der große Führer Israels von damals, dass er außen vor bleiben würde. Und Gott hatte auch durch Mose schon Josua in 4. Mose 27 als seinen Nachfolger eingesetzt. Aber trotzdem ist Mose jetzt bis an den Rand hier vom verheißenen Land mit ihnen gekommen. Und Mose macht sich Gedanken um den weiteren Weg dieses Volkes. Noch genauer müsste man eigentlich sagen, Gott macht sich Gedanken und Sorgen um den weiteren Weg dieses Volkes. Und er benutzte Mose, um dieses Volk auf alles Weitere vorzubereiten. So, und so kommt es im 5. Buch Mose zu einer Art Abschiedspredigt von Mose. Eine Art Vermächtnis, das er ihn unbedingt hinterlassen wollte. Und dabei greift er an verschiedenen Stellen Dinge aus der Vergangenheit nochmal auf. Er wiederholt die 10 Gebote in 5. Mose 5 zum Beispiel nochmal, die so grundlegend für alles andere waren. Und er warnt eindrücklich vor falschen Wegen, vor den Gefahren, betont, was ist jetzt wirklich wichtig, worauf müsst ihr achten. Und er sensibilisiert das Volk geistlich, damit ihr weiterer Werdegang gelingen kann. Und Teil dieser Vorbereitung auf das verheißene Land ist unter anderem unser vorliegendes Kapitel, 5. Mose 8. Ja, das ist so der Hintergrund, kurz erläutert. Und dann beginnt Mose in Vers 1 mit diesem klaren Aufruf. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Dieser Grundappell, haltet das Gebot, das ganze Gebot ist einer, den findet man immer wieder im 5. Buch Mose in verschiedener Ausprägung, verschiedenen Aussagen. Und Israel sollte ohne jegliche Kompromisse in den Wegen Gottes bleiben. Mitunter auch dann, wenn andere Einflüsse auf sie kamen, wenn sie anderen Kulturen und anderen Göttern ausgesetzt waren, wie das dann im Land Kanaan sein würde. Und hier ist auch eine Verheißung, die darauf steht, nämlich, warum sollt ihr das tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land in Besitz nimmt. Noch das ein Gedanke vom Kern her, den finden wir immer wieder im 5. Buch Mose. Grundsätzlich kann man sagen, auf ihren Gehorsam folgt Segen und auf ihren Ungehorsam folgte Konsequenz. 5. Mose 28 ist ein prädestiniertes Kapitel, um das sehr deutlich zu machen. Und nun bedeutete Segen für Israel damals eine große Nachkommenschaft und der Einzug in dieses verheißene Land, wo dann Wohlstand und Frieden sein wird. Und es geht zurück auf die Verheißung, die Gott schon dem Abraham gegeben hat, das ist mit diesen Vätern gemeint, dem Abraham in 1. Mose 12. So, das war für Israel dieser Segen, aber das Grundprinzip, auf Gehorsam gegenüber Gott liegt Segen. Und auf Ungehorsam gegenüber Gott, das bringt Konsequenzen mit sich, das gilt übertragen für uns bis heute. Nicht dadurch, dass wir eine große Nachkommenschaft bekommen oder ein hohes Einkommen, ne? Davon spricht das Neue Testament für uns als Christen nicht mehr. Aber ich glaube, wir merken das, wenn wir mal so in unser Leben hineinschauen. Wir merken, wie segensreich das ist, wenn wir zum Beispiel unsere Ehe und unsere Familie nach Gottes Prinzipien leben. Oder unsere Beziehung zu anderen Menschen nach Gottes Gedanken, von Gottes Gedanken bestimmen lassen. Oder wenn wir mit unserem Besitz so umgehen, dass es Gott ehrt, dass es ihm gefällt. Oder wenn wir gewissenhaft unsere Arbeit machen und nicht faul sind. Das kommt uns zugute. Auch wenn wir einem sündigen Lebensstil entsagen und nicht einfach da drin leben. Ja, das sind alles Dinge, da merken wir, da liegt ein Segen drauf. Und vielleicht merken wir den Segen nicht immer unmittelbar, aber auf lange Sicht wird Gehorsam gegenüber Gott immer Segen mit sich bringen. Die Bibel macht das an vielen Stellen deutlich. Ich habe mal eine rausgegriffen, da heißt es im Psalm 128, Vers 1 zum Beispiel, glücklich ein jeder, der den Herrn fürchtet, der wandelt auf seinen Wegen. Wenn du schon eine Weile mit dem Herrn unterwegs bist und treu in seinen Wegen gehst, dann wirst du das bestätigen können, ja, dass wahres Glück nur bei ihm zu finden ist. Und dass er selbst sich zu dir stellt, wenn du dich zu ihm hältst. Und andersrum erleben wir auch, dass so mancher Scherbenhaufen unseres Lebens damit zu tun hat, dass wir einfach unser eigenes Ding gemacht haben. Und es kann sich dann bemerkbar machen in Dingen wie Unfrieden, wie Streitigkeiten, in kaputten Beziehungen, in innerer Unruhe, in Abhängigkeiten, in verschiedenartigen Lebenskrisen und so weiter, in denen Leute stecken bleiben. Lernen wir also an dieser Stelle einmal mehr für uns daraus, wie gut und segensreich es ist, kompromisslos dem Herrn zu folgen und nicht auf uns selbst und auf unsere eigenen Wege das Vertrauen zu setzen. Ich vermute mal, so mancher von uns kann das sagen, ja, dass er rückblickend ins eigene Leben hineinschaut und sagt, hätte ich mal lieber auf den Herrn gehört. Ja, wäre ich mal lieber nicht meinen eigenen Weg gegangen. So lernen wir in der Hinsicht aus unserer eigenen Erfahrung. Das Volk Israel konnte zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall rückblickend sagen, wie dumm waren wir damals, dass wir nicht auf den Herrn gehört und ihm nicht vertraut haben. Das hätten wir wissen müssen. Und das hätte uns so viel Elend und das hätte uns so viel Wüstenzeit im wahrsten Sinne des Wortes erspart. Aber sie sind damals falsch abgebogen. Und obwohl sie damals falsch abgebogen sind, erleben sie, dass Gott sie nicht einfach fallen lässt und einfach allein in die Wüste schickt, sondern sie erleben, wie er sie führt und wie er sie versorgt und wie er sie trägt. Und genau darauf richtet Mose jetzt in Vers 2 weiter den Blick, wenn es dann heißt, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen. Und hier haben wir ein zweites Mal eine Aufforderung in diesem Text. Nochmal, du sollst. Ne? Im ersten Vers war das so, ihr sollt vorausschauend darauf achten, das ganze Gebot zu halten und zu tun. Und jetzt hier, Vers 2, du sollst an den ganzen Weg denken. Das heißt, erinnere dich daran zurück, an diese letzten 40 Jahre. Angefangen dort, dass du dich daran erinnerst, wie fatal das war, nicht auf Gott zu hören. Lern daraus, damit du nicht diesen grundlegenden Fehler wieder aufs Neue machst und dich vom Herrn und seinem Wort abwendest. Aber erinnere dich auch weiter daran, wie wunderbar und treu Gott dich durch die Wüste hindurchgetragen hat. Mit allen Gefahren, mit allen Tieren, die da gewesen sind, mit aller Hitze, mit allen Herausforderungen, mit Hunger und Durst, mit all dem, was da an Herausforderungen auf sie zugekommen ist. Und in all dem hat Gott auf wunderbare Weise sein Volk versorgt. In Vers 3 und 4 heißt es dazu dann, und er demütigte dich und ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen diese 40 Jahre. So, trotz dieser Missstände, die sie in der Wüste erlebt haben, erlebten sie zugleich in einzigartiger Art und Weise die Versorgung von Gott selbst. Und es ist beachtlich, von 2. Mose 16, Vers 15 bis Josua 5, Vers 12 hat Gott 40 Jahre dieses Volk mit Manna versorgt, das er einfach vom Himmel hat fallen lassen. Wir sagen das ja manchmal so, ne? Ja, es fällt ja nichts vom Himmel, dafür musst du schon arbeiten. In dem Fall war es so, es ist vom Himmel gefallen und sie haben gar nichts dafür getan, ohne ihr dazu tun. Gott hat es einfach geschenkt. In Vers 4 ist die Rede davon, dass ihre Kleidung nicht verschlissen und der Fuß nicht geschwollen ist. So, und den Hersteller von Kleidung musst du mir mal zeigen, der 40 Jahre Kleidung herstellt, die durch die Wüste hindurch keine Verschleißerscheinungen aufträgt. Ja? Und selbst die besten Physiotherapeuten, selbst die beste, die ich kenne, könnte nicht dafür sorgen, dass 40 Jahre die Füße nicht anschwillen. Ja? Also das ist ein wahres Wunder, was Gott dort getan haben. Und sie haben inmitten ihrer schweren Umstände erlebt, wie Gott sie hindurchgetragen hat. Das konnten sie sehr offensichtlich aus den letzten 40 Jahren bezeugen. So, nun sind die wenigsten von uns wahrscheinlich 40 Jahre durch die Wüste marschiert. Aber herausfordernde Lebensumstände, in verschiedenster Form kennen wir auch. Es muss nicht unbedingt so sein, dass es eine selbstverschuldete Konsequenz ist. Ja, das kann auch sein, ja, aber muss gar nicht unbedingt. Sondern wir kennen das auch an vielen anderen Stellen. Wir kennen ein Scheitern, wir kennen ein Verzagen. Seien es vielleicht unsere begrenzten Kräfte, von denen wir eingeholt werden. Oder gesundheitliche Nöte. Oder sei es Misserfolg in einer Prüfung oder einer schwierigen Arbeitssituation vielleicht. Oder vielleicht auch Arbeitslosigkeit. Oder seien es irgendwelche Ängste oder Sorgen, die uns plagen. Menschen, die uns Unrecht tun, die uns das Leben schwer machen. Vielleicht auch Probleme mit den Kindern. Und man könnte so vieles weiter nennen an dieser Stelle. Vielleicht erinnerst du dich an die eine oder andere Situation zurück, wo du merkst, der Erfolg ist total ausgeblieben. Ich stand mit dem Rücken zur Wand eigentlich. Aber du erinnerst dich auch daran, wie dein himmlischer Vater dich nicht im Stich gelassen hat, sondern wie er dich hindurchgetragen hat, wie er dich versorgt hat, wie er dich beruhigt hat. Vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie du dir das im Moment gerade vorgestellt hast, aber schlussendlich war es genau richtig. Und lernen wir an dieser Stelle aus der Vergangenheit, dass Gott sich gerade dort, wo Misserfolge und Herausforderungen aufkommen, als treu erwiesen hat. Und wenn du gerade in Misserfolgen, Herausforderungen, wie auch immer du das nennen willst, steckst, dann darfst du dich heute neu ermutigen lassen. Vielleicht durch die Erinnerung an Gottes Versorgung in deinem eigenen Leben oder auch durch die Versorgung, die Gottes Volk in der Wüste erlebt hat. Und dabei mögen für uns Misserfolge und schwere Lebensumstände eher negativ und sinnlos aussehen, aber Gott beabsichtigt damit mehr in unserem Leben, als uns das zunächst mal bewusst ist. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, und der heißt, erkenne dein Herz. Erkenne dein Herz, ganz besonders bei Misserfolg. Es geht um die zweite Hälfte von Vers 2. In diesen Versen erkennen wir den tieferen Sinn, dass Gott das Volk Israel und weitergedacht auch uns manchmal durch Wüstenzeiten hindurchschickt. Da heißt es gleich in Vers 2 nochmal weiter, und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr dein Gott dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich auf die Probe zu stellen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und ja, Gott schickte sein Volk damals als Konsequenz für ihren Ungehorsam in die Wüste, aber das Ganze war nicht sinn- und zwecklos. Es sollte ihnen vielmehr dazu dienen, dass sie Demut lernen sollten. Demut in dem Sinne, dass sie sich richtig vor Gott einordnen lernen und erkennen, wie sehr sie ihn eigentlich brauchen, wie sehr sie auf ihn angewiesen sind. Und Gott benutzte diese Wüstenzeit, so heißt es hier, um sie auf die Probe zu stellen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und das ist an dieser Stelle eine sehr interessante Erläuterung, wozu dieser beschwerliche Weg eigentlich dienlich sein sollte. Gott schickte sie in die Wüste als eine Prüfung für ihr Herz und zugleich aber auch als ein Trainingscamp für ihr Herz. Nun heißt es hier, dass Gott erkennen wollte, was in ihrem Herzen ist und ob sie seine Gebote halten würden oder nicht. Wir dürfen nicht denken, Gott wüsste nicht, was in ihrem Herzen ist. Es geht gar nicht so sehr darum, dass Gott erkennt, was in ihrem Herzen ist, was da vor sich geht. Nein, sie mussten erkennen, was in ihrem Herzen ist durch diese ganze Situation. Die Israeliten selbst. In Apostelgeschichte 1,24 wird Gott mal als Herzenskenner aller bezeichnet. Und tatsächlich kann Gott mitten in unser Herz hineinschauen, in die verborgensten Motive, in die verborgensten Sehnsüchte, in die Pläne unseres Herzens. Und er kann bis ins Tiefste hineinschauen, aber er ist nicht nur Herzenskenner, sondern er ist auch der Herzensveränderer. Und er weiß dementsprechend auch sehr genau, was nötig ist, damit unser Herz offenbar wird, aber auch was nötig ist, damit sich unser Herz wirklich verändert. Wenn die Bibel von Herzen spricht, dann meint sie in der Regel damit unser Inneres. Ja, das Zentrum unseres gesamten Lebens, den Ursprung unseres gesamten Lebens. Ich habe es auch hier schon oft verglichen mit der Schaltzentrale unseres gesamten Lebens. Das bedeutet, dass wie wir auf schwierige Umstände, wie wir auf herausfordernde Situationen, wie wir auf nervige Menschen, wie wir auf Misserfolge, wie wir eigentlich auf alles reagieren, was uns widerfährt, hat maßgeblich mit unserem Herzen zu tun. Da strömt etwas unverhofft auf uns ein, da geht etwas schief und die Frage kommt immer auf, wie reagiere ich darauf? Und wie ich auf etwas reagiere, das ist Ausdruck davon, was in meinem Herzen eigentlich ist. Wir haben das Bild hier schon mal gehabt, dieses Bild von dem Schwamm. Ja? Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt einen Schwamm, da ist blaue Tinte drin. Ihr kennt das Bild wahrscheinlich. Und dann drücke ich auf diesen Schwamm von außen draus. Dann kommt da blaue Tinte raus. Vorher hätten wir gar nicht gewusst, dass blaue Tinte drin ist. Wenn Druck drauf kommt, dann kommt die blaue Tinte raus. Wenn Druck auf unser Leben kommt, dann tritt hervor, was in unserem Herzen ist. Und im Wesentlichen gibt es dann zwei grundlegende Möglichkeiten. Entweder ich vertraue dem Herrn und will ihn in der Situation verherrlichen. Das wäre eine gute Reaktion des Herzens. Oder aber mir geht es vor allem darum, dass mein Wille geschieht, dass meine Wünsche erfüllt werden. Und das wäre eine schlechte Reaktion meines Herzens. Und dieser Ursprung im Herzen, der kann sich dann manifestieren in den Dingen, die wir sehen. In Dingen wie Zorn, wie Wut, wie Bitterkeit, wie Depressionen, wie Streitigkeiten, wie Ersatzbefriedigungen, in Alkohol, in Rauschmitteln, in Pornografie, in Kaufrausch und so weiter. Letztendlich im Ungehorsam. Nun haben wir relativ leichtes Reden, wenn unser Leben gut und reibungslos verläuft. Aber gerade dort, wo sich Misserfolg in irgendeiner Weise einschleicht, da zeigt sich doch, was wir wirklich lieben. Ob wir wirklich Gott lieben oder ob wir das lieben, was er uns gibt. Und das ist die Kardinalfrage des Herzens, die sich gerade dann stellt, wenn Gott mir nicht das gibt, was ich will. Sondern wenn Dinge in mein Leben kommen, die ich nicht will. Es ist diese Frage, liebst du Gott oder liebst du seine Gabe? Das ist eine ganz zentrale Frage. Und je nachdem, wie du diese Frage des Herzens dann beantworten wirst, wirst du inmitten des Misserfolgs entweder dich zu ihm hinwenden oder dich von ihm abwenden. Du wirst ihm entweder trotzdem gehorsam sein oder du wirst selbst das Heft in die Hand nehmen. Und das ist ja hier der interessante Zusammenhang. Wenn es heißt, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Also anders gesagt, ja, mein Herz entscheidet über mein Verhalten, über meine Reaktion und auch über meinen Gehorsam inmitten von Prüfungen und Herausforderungen. Um das mal ein bisschen in konkrete Beispiele runterzubrechen. Ja. Wie du auf deine anstrengenden Kinder reagierst, gottgefällig oder zornig, ist eine Sache deines eigenen Herzens. Wie du damit umgehst, dass du nicht mehr so fit bist wie früher, nicht mehr so gut aussiehst, wie vielleicht du dir wünschen würdest, entscheidet, worauf dein Herz gerichtet ist. Wie ich damit umgehe, wenn ich meine Arbeit verliere, ist Herzenssache, entscheidet mein Herz. Ob ich zur Ersatzbefriedigung greife in einer Situation und vielleicht sogar in der Abhängigkeit von Alkohol, von Rauchen, von Spielen oder sonstigem hineingerate, ist eine Frage der Ausrichtung meines Herzens. Und ob ich in einer Konfliktsituation so denke und rede, wie Gott das gefällt oder auch nicht, ist voll und ganz im Zustand meines eigenen Herzens begründet. Und man könnte hier so vieles weitere nennen, aber ich glaube, wir verstehen an dieser Stelle sehr deutlich, der entscheidende Punkt in jeder Lebenssituation ist mein Herz. Und es lässt sich so leicht sagen, wenn wir auf der Erfolgsspur des Lebens sind, aber das müssen wir gerade oft dann durchbuchstabieren und erkennen, wenn irgendeine Form von Misserfolg in unser Leben tritt. Und ich habe mal 4 Punkte zusammengefasst, die davon sprechen, wie unser Herz im Anbetracht von Misserfolg offenbar wird, was wir da eigentlich erkennen können. Das ist keine abgeschlossene Liste. 4 Dinge. Erstens, Misserfolg offenbart, was uns wirklich wichtig ist. Zweitens, Misserfolg offenbart, was wir anbeten. Drittens, Misserfolg offenbart, wovon wir uns abhängig machen. Und viertens, Misserfolg offenbart, wie du zu Gott stehst. Man könnte, wie gesagt, viele weitere Aspekte hier noch nennen, ja, aber ich will uns an dieser Stelle mal persönlich fragen, wie gehst du mit Misserfolg in deinem Leben um? Was erkennst du bei ehrlicher Prüfung deines Herzens, wenn Dinge nicht nach Plan laufen? Wohin wendest du dich beim Misserfolg und Herausforderung? Führt das dazu, dass du dich zu Gott hinwendest oder dass du ihn vielmehr in Frage stellst und dich von ihm abwendest? Wir können auch weiter fragen, mache ich meinen Gehorsam davon abhängig, was Gott mir gibt oder wer er ist? Wo merkst du vielleicht auch ganz aktuell, durch irgendeine Form von Misserfolg, von Herausforderung, dass da Dinge in deinem Leben sind, die Gottes Platz eingenommen haben? Wo Dinge scheinbar so wichtig geworden sind, dass sie dein Leben beherrscht haben, obwohl es doch nur einen Herrn und König in deinem Leben geben soll, und das ist unser Herr und Gott. Oft geschieht das ja so unbemerkt und wir merken das erst, wo Dinge zerbrechen. Erst da merken wir, was eigentlich den Thron unseres Lebens eingenommen hat. Nun werden die wenigsten von uns sagen, dass sie Misserfolg schätzen. Ja, im Gegenteil. Wir wollen alle Erfolg. Und wir wollen alle, dass die Dinge möglichst reibungslos laufen. Aber Gott hat höhere Ziele mit uns als seinen Kindern als weltlichen Erfolg. Ihm geht es weniger um weltlichen Erfolg, sondern vielmehr um, ich sage mal in Anführungsstrichen, geistlichen Erfolg. Und dafür müssen nicht selten wichtige Dinge in dieser Welt für uns zerbrechen. Und das beginnt dort, wo ich erkenne, was Falsches in meinem Herzen ist. Also was mir eigentlich wichtiger ist als Gott und was ich anbete und wovon ich mich abhängig mache und wie ich eigentlich zu Gott stehe. Aber dort will ich nicht stehen bleiben, sondern ihm ehrlich bekennen, wo ich im Herzen gegen ihn gesündigt habe, wo ich ihn ersetzt habe. Und ich will ihn bitten, mir ein neues, ungeteiltes Herz für ihn zu schenken. Und so kann aus Misserfolg tatsächlich ein geistlicher Erfolg werden. Wir müssen an dieser Stelle unbedingt auch mal festhalten, dass Gott uns als seinen Kindern nicht Schlechtes will, sondern ganz im Gegenteil, er hat absolut Gutes für uns als seine Kinder im Sinn. Interessanterweise lesen wir ein bisschen später in 5. Mose 8, Vers 16, fast die gleichen Worte nochmal wie in dem Vers 2 hier, aber dort noch mit so einem ganz wichtigen und ermutigenden Zusatz. Da heißt es, 5. Mose 8, Vers 16, der dich in der Wüste mit Mann speiste, das deine Väter nicht kannten, um dich zu demütigen und um dich auf die Probe zu stellen, damit er dir am Ende wohltut. Oder Schlachter 2000 übersetzt, damit er dir am Ende Gutes tut. Und auf dem Weg mag das Gute für uns und auch damals für Israel nicht so ersichtlich gewesen sein. Aber spätestens am Ziel werden wir sehen und verstehen, dass Gottes Wege mit uns nicht wahllos ins Leere gelaufen sind, sondern dass es uns zum Segen wird, wenn wir unser vollstes Vertrauen auf ihn setzen. Und das führt uns zu unserem dritten Punkt von heute Morgen. Und der heißt, erkenne deine wahre Bedürftigkeit. Geht um die Verse 3 bis 6 jetzt nochmal. So, wir haben gerade gesehen, also diese Wüstenzeit für Israel hat dazu gedient, dass das Herz offenbar wird, aber das Volk Israel sollte noch weitere Dinge lernen und erkennen. Da heißt es in Vers 3, und er demütigte dich und ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Und da haben wir doch mal die Aussage, ne? Sie wurden gedemütigt und Gott hat sie sogar in die Situation des Hungers hineingebracht. Und zwar, warum? Um sie und weitergedacht auch uns etwas weiteres erkennen zu lassen. Hier heißt es, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herzens hervorgeht, aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Eine Stelle kommt euch vielleicht bekannt vor, die zitiert Jesus in der Wüste, in Matthäus 4, als er 40 Tage vom Teufel versucht wird. Der Teufel in das Fasten von Jesus hinein ihn versuchen will, aus diesen Steinen Brot zu machen. Und Jesus zitiert 5. Mose 8, Vers 3 dort, weil er seine wahre Abhängigkeit von Gott kennt und die dort auch zum Ausdruck bringt. So, nun müssen wir uns vor Augen führen, was diese Stelle damals für das Volk Israel, die ja in der Wüste unterwegs waren, bedeutet hat. Sie erlebten die Situation des Hungers und jedem, der schon mal irgendwie in der Wüste war oder am Rand der Wüste reicht wahrscheinlich aus, der weiß, dass da nicht an jeder Ecke ein Drive-In steht und auch kein Supermarkt, ja, sondern ganz im Gegenteil, du wirst in der Wüste nicht groß Essbares finden. Das heißt eigentlich, das Volk Israel war ohne Wahl, durch und durch. Ne? Sie waren durch und durch auf Gott angewiesen, dass Gott selbst sie versorgen wird. Und wie hat er das getan? Wir hatten das eben, indem er gesagt hat, jeden Tag aufs Neue kommt dieses Manna vom Himmel. Das heißt, sie erkannten eigentlich ihre völlige Abhängigkeit und wenn Gott auch nur einen Tag den Befehl, dass Manna daherkommt, nicht gegeben hätte, dann wären sie aufgeschmissen gewesen. Jeder von uns weiß das, dass wir auf Nahrung angewiesen sind, um zu überleben. Aber was wir, glaube ich, häufig nicht auf dem Schirm haben, ist die Tatsache, dass wir in jeglicher Hinsicht auf Gott selbst angewiesen sind, um zu überleben. Wir brauchen Tag für Tag Gottes Fürsorge, Tag für Tag Gottes Wirken. Keiner von uns hat es doch in der Hand, dass genug Regen vom Himmel fällt, dass die Saat aufgeht, dass es was zu ernten und infolgedessen auch was zu essen gibt. Und keiner von uns hat es in der Hand, dass unsere Erde dauerhaft genug Ressourcen hergibt, um überleben zu können. Das hat nur einer in der Hand. Und zwar der, der in 1. Mose 1 fortfolgende gesagt hat und es sprach, und er sprach und es wurde. Ja, die Welt ist durch Gottes Wort gemacht worden. Und das hat der in der Hand, über den es in Hebräer 1, Vers 3 heißt, dass er alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Und das ist über Jesus an dieser Stelle ausgesagt, durch den Gott alles geschaffen hat, aber durch den Gott auch alles erhält. Und zwar durch das Wort seiner Macht. Wenn wir Menschen nun meinen, wir wären unabhängig und hätten irgendwas in der Hand und bräuchten Gott und sein Wort nicht, dann sind wir komplett auf dem falschen Dampfer. Ne? Und das lernen wir meistens nicht dann, wenn der Tisch voll ist, sondern wenn der Tisch leer ist. Nicht dann, wenn das Leben blüht, sondern wenn das Leben eher zu verblühen scheint. Wir könnten es so ausdrücken: Wenn sich Misserfolg in unserem Leben einstellt, erkennen wir unsere wahre Abhängigkeit und Bedürftigkeit. Wenn sich Misserfolg in unserem Leben einstellt, erkennen wir unsere wahre Abhängigkeit und Bedürftigkeit. Was ist aber unsere wahre Abhängigkeit und Bedürftigkeit? Es ist Gott selbst. Unsere wahre Bedürftigkeit besteht nicht darin, dass unser Leben rosig läuft. Das ist vielleicht das, was wir manchmal meinen. Sondern unsere wahre Bedürftigkeit besteht darin, dass unsere Seele zufrieden und glücklich ist in Gott selbst. Dass wir in enger Beziehung mit ihm sind. Und diese Beziehung, die wächst meistens genau dann, wenn Dinge in unserem Leben zerbrechen. Wenn wir an unsere Grenzen stoßen, wenn wir unsere Machtlosigkeit erkennen, wenn die Seele nicht mehr gesättigt und zufrieden ist in den Dingen dieser Welt. Ich glaube, viele von uns haben die Erfahrung schon gemacht, dass genau dort, wo die Seele schmachtet und wo die Seele weint, sich das erfüllt, was der Psalmist im Psalm 107, Vers 9 so beschreibt, wo er sagt, denn er, Gott, hat die durstende Seele gesättigt und die hungernde Seele mit Gutem erfüllt. Vielleicht steckst du gerade inmitten einer Krise, steckst inmitten einer Unzufriedenheit, stößt an deine Grenzen, erlebst so eine Art Wüstenzeit, dann lass dich ermutigen, deine Seele mit Gutem von Gott neu erfüllen zu lassen. Dann nimm sein Wort in die Hand, wodurch er dich neu erquicken will. Und vielleicht nimmst du dir in dieser Woche den Psalm 107 mal vor und ja, gehst da in Ruhe mal durch und schaust einfach, wie Gott dich dadurch wieder aufbaut und ermutigt. Weil auch für dich und für mich gilt, dass wir nicht allein vom Brot leben, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Gott bringt durch sein Wort unser Herz zur Ruhe und errichtet uns durch sein Wort auch neu aus, was wir so oft dringend brauchen. Nun kann es gut sein, gerade wenn es dir schlecht geht, dass du sagst, ich fühle mich aber weniger danach, jetzt irgendwie Gott in seinem Wort zu suchen und so. Ich habe da ganz wenig Antrieb dazu. Und wenn es dir so geht, dann lass dich davon nicht abhalten. Weil Gott gibt in Psalm 19 zum Beispiel so wunderbare Verheißungen auf sein Wort. Da heißt es, Psalm 19, Vers 8 und 9, bekannte Verse, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es macht die Augen hell. Setzen wir unser Vertrauen voll und ganz darauf, dass Gott auch deine und meine Seele durch sein Wort erquickt und uns weise macht und das Herz erfreut und unsere Augen auch wieder hell werden lässt. Ich glaube sogar, viele von uns haben die Erfahrung schon gemacht, ne, dass da, wo dir am wenigsten zumute ist, dich mit Gottes Wort jetzt auseinanderzusetzen und Gott in seinem Wort zu suchen, und wir das trotzdem tun, dass die Überraschung super positiv ist, wenn man das trotzdem tut. Und gerade wenn du geschwächt und am Boden bist und eigentlich lebensspendende Worte von Gott brauchst, da wird auch der Teufel auf der Matte stehen. Und er weiß das auch sehr genau, dass du diese lebendigen Worte Gottes brauchst. Und er wird alles tun, um dich davon fernzuhalten, weil er weiß, wie wichtig das für uns eigentlich ist. Aber lassen wir uns davon nicht abhalten, sondern uns von Gott in seinem Wort neu ermutigen lassen. Gott ist treu, er wird seine Kinder hindurchtragen, wenn sie ihm vertrauen. Und wir haben das eben in diesem Vers 4 schon gesehen, im ersten Punkt schon angeschaut, wo Gottes Versorgung deutlich hervorgehoben wurde. Mit diesen Worten, ich lese es nochmal kurz, deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen diese 40 Jahre. So, Gott hat sie versorgt. Nun hat Gott keine Freude an den beschwerlichen Wegen, die er uns führt, sondern er hat Freude an der Frucht, die daraus erwachsen soll. Ja, Gott hat keine Freude an den beschwerlichen Wegen, die er uns führt, sondern an der Frucht, die vielmehr daraus erwachsen soll. Und genau davon zeugen auch die Verse 5 und 6 weiter, wo es dann heißt, so erkenne in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Halte nun die Gebote des Herrn deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Hier ist das Bild von Erziehung verwendet in dem Vers 5. Und das Volk Israel damals und auch weiter gedacht, wir heute sind aufgefordert zu erkennen, dass Gott uns erzieht, wie ein Vater seine Kinder erzieht. So, aus eigener Erfahrung wissen wir alle, entweder weil wir mal Kinder waren oder weil wir Kinder haben, dass Erziehung nicht immer beliebt ist bei Kindern. Ich mache jetzt keine Zeugnisrunde, aber das, glaube ich, ist sehr offensichtlich für uns alle. Und trotzdem wissen wir auch, dass es absolut notwendig ist und dass es etwas Gutes ist, wenn es weise und zielführend geschieht. Was war das Ziel Gottes mit seinem Volk? Vers 6, halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Ganz ähnlich wie in dem Vers 1. Sie sollten aus der Vergangenheit lernen, sollten auf Gott vertrauen, sollten ihm gegenüber die größtmögliche Ehrfurcht haben, ihn mehr fürchten als alles andere und in der Folge davon auf ihn hören und in seinen Wegen gehen. Dabei haben wir gesehen, dass diese Erziehung viel tiefer sein musste als einfach nur auf einer Verhaltensebene. Es ging um die Erziehung ihres Herzens. Und deshalb heißt es hier am Anfang von Vers 5 auch so, erkenne in deinem Herzen. Teil dieser Erkenntnis war, dass sie grundsätzlich überhaupt erkennen sollten, dass sie Veränderung des Herzens und Erziehung nötig gehabt haben. Und dass sie auch erkennen sollten, dass diese Veränderung des Herzens nötig sein würde, damit sie wirklich gut vorbereitet in das hineinkommen konnten, nämlich dieses verheißene Land, wo ganz viele Dinge auf sie einprasseln werden. Und wir werden das beim nächsten Mal sehen, ganz viel Positives, was aber eine Vorbereitung gebraucht hat. Nun wollen wir an dieser Stelle aber nochmal einen Blick auf unsere Erziehungsbedürftigkeit werfen. Ja, als Christen. Interessanterweise nimmt Gott ja dieses Bild von der Erziehung, wie ein Vater seine Kinder erzieht, im Neuen Testament auf. Und er bezieht es auf uns Christen, nämlich auf uns, die wir durch Jesus Christus zu Kindern Gottes geworden sind. Da heißt es in Hebräer 12, Vers 6 und 7, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Das sind die harten Wahrheiten, die wir ungern hören, glaube ich. Ja? Solche Verse. Wie das Kind, das nicht hoch erfreut ist über deine Erziehung als Mama oder als Papa. Aber irgendwann, hoffentlich, vielleicht, dir dankbar ist für die Erziehung, dass das Kind genießen durfte. Und wir sehen hier im Neuen Testament, dass Gott, der Vater, uns als seine Kinder erzieht. Und dafür benutzt er alles Mögliche in unserem Leben, Dinge, die uns herausfordern. Und dann müssen wir an dieser Stelle einmal vorsichtig sein und festhalten, dass nicht jedes Leid im Leben und vor allem auch nicht bezogen auf andere vor allem, gleich als harte Züchtigung Gottes interpretiert werden darf. Ja, nicht, dass wir dann sehen, da erlebt jemand was Schweres und dann denken wir, oh, bei dem muss aber einiges im Argen liegen, damit Gott dann also den durch sowas durchgehen lässt. Ne? So dürfen wir nicht denken, nein, Gott sei Dank, ist Gott, der Vater, derjenige, der weiß, was im Leben jedes Einzelnen nötig ist, damit wir Erziehung genießen. Und wir sollten vor allem darauf bedacht sein, dass ich als Kind Gottes die Erziehung Gottes mindestens genauso viel nötig habe, wie jeder andere meiner Mitchristen auch. Darauf sollte ich mich konzentrieren. Und auch sollten wir die Erziehung Gottes nicht verwechseln mit Gottes Gericht oder Strafe. Das Neue Testament macht uns sehr deutlich, dass durch Jesus Christus bereits die Strafe und das Gericht Gottes vollumfänglich für uns Kinder Gottes geschehen ist. Ja, er hat das vollumfänglich auf sich genommen. Römer 8, Vers 1 zum Beispiel macht uns das deutlich. Aber wir sehen das hier in Hebräer 12, Gottes Kinder erleben auch Gottes liebevolle Erziehung. Und zwar zu ihrem eigenen Nutzen. Gottes Leitmotiv dabei ist ganz klar und uneingeschränkt seine Liebe zu uns. Und seine gute Zielsetzung, die wird uns deutlich beschrieben, wenn wir in Hebräer 12 ein bisschen weiterlesen, wenn es da heißt, Hebräer 12, Vers 10 und 11, denn sie, und gemeint sind hier die irdischen Väter, züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er, Gott, aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Wir sehen hier deutlich, ne, dass es uns zum Wachstum in Heiligkeit und zur friedvollen Frucht der Gerechtigkeit dienlich sein soll. Und hier ist aber auch beschrieben, und das, glaube ich, können wir gut nachempfinden, dass es für die Gegenwart keine Freude ist, sondern Traurigkeit. Nun brauchen wir uns keine Sorgen darum machen, dass Gott mit uns als seinen Kindern nicht die größtmögliche Weisheit und die größtmögliche Liebe und die besten Ziele verfolgt. Anders ausgedrückt, der Erzieher ist nicht das Problem. Aber die Erziehungsbedürftigen, nämlich wir sind herausgefordert, uns zu fragen, bin ich bereit, ihm zu vertrauen? Bin ich bereit, mich von ihm erziehen zu lassen? Und darf er auch Erziehungsmittel verwenden, die mir zwar querkommen, die mir nicht passen, aber von denen er weiß, dass sie genau die richtigen sind, um mein Herz zu erreichen. Und wir können uns weiter fragen, wünsche ich mir echte Herzensveränderungen oder wünsche ich mir vor allem ein erfolgreiches Leben? Worin sehe ich meine wahre Bedürftigkeit, auch inmitten des Misserfolgs. Ich glaube, ganz viele Situationen des Misserfolgs und Herausforderungen können für uns zum echten Segen werden, wenn wir den richtigen Blickwinkel darauf einnehmen. Und zwar den Blickwinkel, den Gott uns in seinem Wort deutlich macht. Und dementsprechend noch einmal 4 Punkte, wozu Misserfolg in unserem Leben dienlich sein kann. Ja, 4 Punkte nochmal zum Schluss hier. Erstens, Misserfolg dient zu unserer Erziehung. Haben wir gerade gesehen. Zweitens, Misserfolg dient zu unserem Glaubenswachstum. Da sind wir herausgefordert zu vertrauen. Da sind wir herausgefordert zu wachsen. Drittens, Misserfolg dient zu echter oder eigentlich echterer Liebe zu Gott. Und viertens, Misserfolg dient zur Veränderung des Herzens. Ich weiß nicht, was deine Situation aktuell ist, aber ich will uns ermutigen, deinen Misserfolg mit Gottes Hilfe zum geistlichen Erfolg werden zu lassen. Wie? Indem du dich ganz bewusst ihm anvertraust und ihn darum bittest, durch seine Erziehung Glaubenswachstum und echtere Liebe zu ihm und Veränderung des Herzens zu bewirken. Mach diese Punkte einfach zu deinen Gebetsanliegen inmitten deiner Situation. Und vielleicht fragt sich manch einer auch, ja, aber woher weiß ich denn, dass ich ihm wirklich vertrauen kann? Die Antwort für dich als Christ lautet, weil Gott, der Vater, dir die Erlösung durch Jesus Christus als den größtmöglichen Vertrauensbeweis geschenkt hat. Es gibt keinen größeren Vertrauensbeweis, als dass er das Leben seines Sohnes für dich dahingegeben hat, für einen verlorenen Sünder wie mich, gibt er seinen Sohn ans Kreuz, damit ich durch ihn ewiges Leben haben darf in der Herrlichkeit des Vaters. Wir vertrauen dem Herrn bezüglich unserer Ewigkeit. Aber wie viel mehr können wir ihm dann doch auch bezüglich unseres Lebens vertrauen? Wenn ich ihm für die Ewigkeit vertrauen kann, kann ich ihm doch im Leben umso mehr vertrauen. Und vielleicht bist du auch noch gar kein Christ und damit auch noch kein Kind Gottes. Und damit kommt das Ganze eine ganz andere Note. Dann ist diese wichtigste Botschaft für dich heute Morgen, dass du das erkennst, dass du ein sündiger Mensch bist, dass du nichts dringender brauchst als diese Erlösung durch Jesus Christus. Zu verstehen, er ist dort für deine Schuld am Kreuz gestorben. Und es geht darum, dein Leben ihm zu unterstellen, umzukehren, ihn als Herrn anzunehmen und zu glauben, dass er dort für dich den Preis bezahlt hat. Und wenn du das tust, dann verändert sich alles. Dann wirst du ein Kind Gottes, dann bekommst du ewiges Leben, aber es verändert auch dein Leben in der Form, was den Umgang mit Misserfolg und auch mit Erfolg, was wir beim nächsten Mal sehen werden, angeht. Heute war unser Thema vom Umgang mit Misserfolg. 3 Punkte dazu haben wir gesehen. Erstens, lerne aus der Vergangenheit. Zweitens, erkenne dein Herz. Und drittens, erkenne deine wahre Bedürftigkeit. Und ich will gerne heute Morgen abrunden mit einer Stelle aus dem Neuen Testament, die so gut deutlich macht, wie aus scheinbarem Misserfolg schlussendlich geistlicher Segen werden kann. Und ich will schließen gerne mit Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Da heißt es, haltet es für lauter Freude, meine Brüder und Schwestern natürlich, wenn ihr in mancherlei Versuchungen, oder man könnte auch Prüfungen, geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Amen. Ich will gerne mit uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort, das ja so klar und so wahr ist und was uns manchmal doch stark herausfordert, einen ganz anderen Blickwinkel einzunehmen, als wie wir ihn vielleicht so in unserem Leben haben. Und wir danken dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du die größtmögliche Liebe in deinem Sohn uns gegenüber erwiesen hast. Und wir danken dir dafür, dass das der Vertrauensbeweis schlechthin ist, auf den wir uns berufen dürfen, auch gerade da, wo unser Leben ins Wanken kommt und wo wir merken, uns entgleiten Dinge und wir sind konfrontiert mit Misserfolg und mit Herausforderungen und Dingen, die unser Leben schwer machen. Danken dir dafür, dass wir dir vertrauen dürfen bis in Ewigkeit und danken dir dafür, dass wir dir umso mehr auch vertrauen dürfen im Hier und Heute, in unserem Leben. Und du siehst, wo auch der Einzelne heute Morgen hier sitzt und herausgefordert ist, in ganz verschiedenen Lebenssituationen, wo sich vielleicht Misserfolg und Schwierigkeiten einstellen und auch nicht zu lösen scheinen und ja, wie beschwerlich und entmutigend das ist. Und ich will dich bitten, dass du, Herr, einfach die Seele des Einzelnen neu erquickst und dass du die Seele des Einzelnen neu sättigst und aufbaust und ermutigst und mit neuem Vertrauen ausstattest. Und wir beten darum, dass wir lernen, wirklich diesen geistlichen Blick einzunehmen, dass wir lernen zu erkennen, was in unserem Herzen ist, dass gerade da, wo Dinge zerbrechen, wir umso näher an dich heranrücken und merken, dass du allein genug für uns bist, Herr. Danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der vertrauenswürdig ist. Dank dafür, dass du auch weißt, was nötig ist in unserem Leben, damit wir weiter wachsen. Und dass du ein guter, liebevoller Vater bist, der uns ans Ziel führt. Wir danken dir auch dafür, dass wir jetzt auch in einigen Liedern einfach uns ganz bewusst ausrichten dürfen auf dich, dich anbeten dürfen, uns erinnern dürfen an die Wahrheiten deines Wortes. Und danken dir auch, dass wir uns dann erinnern dürfen im Abendmahl an deinen größten Liebesbeweis in Jesus Christus. Amen. Lass uns gerne zusammen.